Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der Sendung Höre Israel hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei. Herzlich willkommen. Schön, dass wir jetzt in dieser Stunde uns gemeinsam auf den Sonntag vorbereiten. Ein herzliches Grüß Gott auch an unseren Referenten, an Pfarrer Professor Dr. Ludwig Weimer, der mit mir zusammen hier im Studio München ist. Grüß Gott, Herr Professor Weimer.
Ein herzliches Grüß Gott allen.
Wir bereiten uns in dieser Sendung Höre Israel auf den Sonntag vor, genauer gesagt auf das Evangelium des kommenden Sonntags. Und an diesem Sonntag ist das ja ein Fest, und zwar Darstellung des Herrn. Am 2. Februar feiern wir dieses. Wenn Sie zu Hause die Texte mitlesen möchten, dann haben Sie dazu folgende Möglichkeiten. Entweder Sie haben einen Schott da, dann können Sie das nachlesen. Wir sind im Lesejahr A, dort aber dann der 2. Februar, Darstellung des Herrn, auf der Seite 646 folgende befindet sich das Evangelium. Und wenn Sie keinen Schott haben, dann können Sie natürlich auch zur Bibel greifen. Das Evangelium ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 22 bis 40. Also das Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 22 bis 40. Bevor wir jetzt allerdings in die Betrachtung starten, Herr Professor Weimer, möchte ich Sie bitten, dass wir mit einem Gebet beginnen.
Herr, unser Gott, dein Sohn ist in menschlicher Gestalt unter uns erschienen und ließ sich im Tempel von seinen Eltern dir darbringen. Ihn haben Simeon, der ehrwürdige Kreis, und die Prophetin Hanna vom Licht deines Geistes erleuchtet, erkannt, aufgenommen und selig gepriesen. Gewähre uns, wir bitten dich, dass auch wir von demselben Geist erleuchtet und belehrt, dich in Wahrheit erkennen und mit Vertrauen lieben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Aus dem Evangelium nach Lukas. Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt. Und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel.
Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Damals lebte auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm. Soweit das Evangelium vom kommenden Sonntag, dem Fest Darstellung des Herrn, aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 2, die Verse 22 bis 40. Wir hören nun die Betrachtung von Professor Dr. Ludwig Weimer.
Nachdem wir das Evangelium gehört haben, scheint der Inhalt dieses Festes ganz einfach zu sein. Das kleine Kind Jesus begegnet zum ersten Mal dem Tempel, begegnet damit dem Mittelpunkt des Gottesvolkes. Aber im Osten, in der östlichen Kirche und in der westlichen Kirche hat dieses Fest eine etwas verschiedene Bedeutung. Im 5. Jahrhundert wurde es im Osten gefeiert als Fest der Begegnung des Herrn mit seinem Volk und dem Tempel. Im Westen wurde es um 650 in Rom eingeführt und der Festinhalt wurde ein bisschen verrückt. Er schaute nicht auf die Begegnung mit dem Volk Gottes im Tempel, sondern er schaute auf eine Person, die dieses Volk besonders repräsentiert, nämlich Maria, die Mutter des Messias. Denn ohne sie hätte es dieses Fest und die ganze Menschwerdung Gottes nicht gegeben, ohne ihr ja. Und darum steht sie im Mittelpunkt. Mariä Reinigung haben wir das Fest anfänglich genannt, weil eine jüdische Mutter 40 Tage nach der Geburt sich reinigt, so wie sie auch sonst ins Bad geht, um sich von ihrer monatlichen Periode zu reinigen. Erst recht nach einer Geburt. Das ist heute für uns natürlich ein Brauch, der in eine andere Zeit gehört. Deswegen haben wir dieses Fest im Westen verbunden mit sozusagen dem Ende des Winters in der Welt, der Dunkelheit in der Welt. Das Licht draußen wächst und so wie die Sonne wächst, so ist eben mit der Geburt Jesu das Licht in der Welt gewachsen und die Prozession mit den Kerzen steht dafür, dass jetzt das Licht in die ganze Welt kommt, auch zu den heidnischen Völkern. Das Wort des Simeon haben wir ja gerade vorgelesen. Ein Licht auch für die Heiden, nicht nur für Israel. Israel ist eher das Werkzeug, um dieses Licht allen Völkern zu bringen. Da geht's also jetzt einmal um etwas anderes. Lichtmess, Lichtermesse hat das Volk deswegen dieses Fest genannt. Früher war das Fest sehr bedeutsam, als die Bevölkerung noch mehrheitlich agrarisch war, haben die Dienstboten an diesem Termin ihre Dienstherren gewechselt. Man hat 2-3 Tage gefeiert und hat auf einem neuen Bauernhof seine Arbeit begonnen. Antlasstag, wo man also die alte Stellung verlassen und eine neue eingenommen hat. Für uns heute, wo andere Zeiten da sind, müssen wir etwas tiefer auf dieses Fest blicken. Was ist mit dem Festinhalt gemeint? Begegnung des Herrn mit seinem Volk und Lichtmess. Lukas schildert diese Szene, wo zwei Juden, ein Mann und eine Frau, beide im hohen Alter, nach unendlich langem Warten, endlich den Messias erleben. Das skeptische Alter ist kein Grund, nicht mehr zu warten. Sie waren überzeugt, dass der Heilige Geist ihnen das Richtige gesagt hatte. Man darf es zu Lebzeiten erwarten. Denn was Lukas sagen wollte, ist ja, nachdem der Messias geboren wird, ist er für alle mitten im Leben da. Wir brauchen nicht zu warten, bis wir sterben und im Himmel Gott schauen. Wir finden Jesus heute schon mitten in unserem Leben. Freilich, es ist ein ganz klein winziger Anfang. Ein Kind. Für einen Juden, und Lukas wusste noch um diesen Hintergrund, dass Jesus als Jude geboren wurde und als Jude auch gelebt hat und als König der Juden gekreuzigt worden ist und dass sich erst nachher aus seinen 12 die Kirche entwickelt hat, die sich dann später vom Judentum abgetrennt hat, in einem langen Prozess von ein paar hundert Jahren zwischen dem 1. und dem 5. Jahrhundert, sogar im 6. Jahrhundert, gab es noch innige Gemeinschaften in Syrien zum Beispiel zwischen Heidenchristen und zwischen Judenchristen mit den Synagogen in denselben Städten. Dieser kleine Jesus, der da in den Tempel gebracht wird, musste als Jude, weil er der erstgeborene Sohn war, ausgelöst werden, freigekauft werden, denn eigentlich gehörte er Gott. Die Erstgeburt gehört Gott, so wie die erste Frucht am Baum Gott gehört. Man kann sagen, gut, das ist ein alter religiöser Brauch. Die Götter bekommen ein bisschen von der Ernte, damit wir dann in Ruhe und Sicherheit den Rest selber genießen können. Aber Israel hat etwas anderes daraus gemacht. Israel machte daraus den Gedanken, dass wir alle uns eigentlich Gott verdanken. Und vor allem der erstgeborene Sohn gehört eigentlich der Sache Gottes. Er sollte in den Dienst Gottes treten. Denken wir an Samuel, der als kleines Kind von der Mutter in den Tempel gebracht wird. Jeder erstgeborene Sohn musste ausgelöst werden. Und das Opfer dient dieser Auslösung. Offenbar geht Lukas davon aus, dass die Familie relativ arm war, weil es nur um 2 kleine Tauben geht und nicht etwa um ein größeres, teureres, viel teureres Tier, was die Eltern in Jerusalem kaufen mussten, um es dann im Tempel zu opfern. Diese jüdische Bestimmung, der Erstgeborene gehört Gott, ist etwas Wichtiges, denn sie sagt, dass die Gläubigen Israels wissen, es geht nicht zuerst um das Weiterleben der Familie, sondern es geht um das Weiterleben der Geschichte Gottes mit Israel. Zuerst einmal müssen wir auf Gott blicken. Was braucht er? Und so, wie wir es in der Geschichte von der Opferung Isaaks, Abrahams ersten Sohn, hören, dass das Kind Gott gehört, das ist ja nur der Gedanke in einer schönen Geschichte, in einer wirklich also erschütternden Geschichte ausgedrückt, dass Gott das Kind dann als gläubiges Kind schenkt, wenn dem Vater das Wichtigste Gott ist. So ist es auch mit diesem Brauch, dass das Kind zum Tempel gebracht wird und gesagt wird, eigentlich gehört ja dieses Kind dir. Und deswegen opfern wir diese kleinen Tiere, weil wir das wissen und weil wir das ausdrücken wollen. Wenn man auf das Ende Jesu blickt, sieht man, wie wahr dieser Gedanke ist, dass in dieser Familie der erste Sohn ganz sein Leben für Gott gelebt hat und es ganz für das Leben der Welt geopfert hat. Im Namen Gottes, für die Sache Gottes. Es ist also sozusagen der erste Augenblick, wo dieses kleine Baby schon die Worte Simeons, er kann es ja nicht hören und nicht verstehen, hören muss, an dir wird es eine Scheidung in Israel geben, da werden die Gedanken der Herzen offenbar werden, da werden viele zu Fall kommen, viele werden auch zum Glauben kommen an deinen Worten, an deinem Leben und vor allem wird ein scharfes Schwert in die Seele Marias stoßen, in die Seele der Mutter und auch natürlich in die Seele Israels. Bis zum heutigen Tag dauert sozusagen dieses Schwert an und wird noch darum gerungen, wie wir so Christus dienen können, dass auch Juden ihn als Messias sehen könnten. Das ist also eine ganz dramatische Geschichte. So sehr alles friedlich abläuft, man denkt, ja, es ist ja hauptsächlich ein Brauch, der eben üblich ist. Da ist der Tempel, da ist der Priester, da sind die Diener, die Leviten, da wird geopfert, da fließt ein bisschen Blut oder wird das Opfer verbrannt. Und dann geht man wieder nach Hause, ist der Ritus vorbei. Der Ritus ist wichtig, er hat einen Inhalt. Aber dieser Inhalt erscheint erst, weil diese Familie im Tempel ist. Da mögen x andere Familien da gewesen sein, da passierte gar nichts als ein Ritus. Nicht über die Institution kann Gott in seinem Volk entscheidend handeln, sondern über die Personen. Und darum hat der Westen Maria in die Mitte dieses Festes gestellt, die Mutter, die entscheidende Erzieherin Jesu. Und das Bild der alttestamentlichen Ekklesia, das Bild der Synagoge, die diesen Messias erzogen hat. Denn die ersten 30 Lebensjahre war Jesus in der Synagoge und lernte aus den Lesungen seiner Heiligen Schrift, was Gott mit diesem Volk vorhat. Wir haben also den Gedanken gerade ausgesprochen, dass es die Institution braucht. Es braucht den Tempel, es braucht den Ritus, es braucht das Opfer. Aber das Entscheidende passiert durch die Glaubensbereitschaft von Personen, die die neue Geschichte Gottes begreifen. Und da ist nicht der Priester beteiligt und der Levit, sondern das sind die Laien, Simeon und Hanna, die Alten, die auf die Erlösung Israels warteten. Jesus, der Schreiner werden wird. Josef und Maria, einfache, schlichte Leute. Im Tempel bedeutet diese Begegnung mit dem Messias, dass eben nicht nur, wie es Lukas zuvor beschrieben hatte, die Hirten in Bethlehem, sondern jetzt auch Vertreter des Judentums, die sich im Tempel immer wieder versammeln. Von Hanna heißt es, sie hat sozusagen den Tempel zu ihrer Heimat gemacht, sie war Tag und Nacht dort, dass also der heilige Rest Israels im Tempel sozusagen versammelt ist und seinem Messias begegnet. Wie kann man das begreifen, wo der Anfang doch nur ein Säugling ist? Wie kann jemand das erkennen, dass dieses Kind einmal der werden wird, der Israel zu Gott führt? Wie ist das möglich? Lukas will uns sagen, in seiner Zeit, als er das Evangelium schrieb, wir sind eine kleine Kirche aus Heidenchristen und Judenchristen. Wir haben, ich weiß nicht, vielleicht gab es schon 15, 20, 30 Gemeinden. Kleine Gemeinden, die sich in Häusern, in Privathäusern versammelt haben. Dieser kleine Anfang, das ist es schon. Da ist schon alles da. Im kleinen Anfang ist alles da. Und wer den Geist Gottes hat, kann in dem kleinen Anfang die Erfüllung der Verheißung auch entdecken. Die auf die Erlösung Israels gewartet haben, wurden nicht vertröstet. Lukas wird dieses Wort, das es sich heute erfüllt, durch das ganze Evangelium benutzen. Die Theologen, die Exegeten, reden von dem sogenannten lukanischen Heute. Heute ist dieses Wort vor euren Augen erfüllt, wird Jesus in seiner ersten Predigt im 4. Kapitel im Lukas-Evangelium in Nazareth sagen. Heute vor euren Ohren. Und dieses Heute meint Lukas. Es ist auch ein Bild, was er in Simeon und Hanna sieht. Der Rest Israels, ein kleiner Rest, er begegnet heute dem Messias. Und da dürfen auch die Gemeinden, die jetzt da sind, hören, wir sind Heidenchristen, wir sind aus den heidnischen Völkern, aber das hat Simeon schon gesehen und Israel hat seinen Auftrag erfüllt, dass es bis an die Ränder der Welt von Gott erzählt, dass es auch die Heiden hinzunimmt zum Gottesvolk. Der heilige Rest bedeutet, uns muss klar werden, dass nicht alle der Berufung folgen. Die Freiheit ist für Gott so wichtig, dass er jedem Menschen auch die Freiheit zum Nein gibt. Und Lukas hat das sehr schön in den Worten des Simeon gesagt. Es muss offen werden, wie sehr sich der Mensch Gott widersetzt, wie gierig er das eigene sucht, wie lügnerisch seine Gerechtigkeit oft ist, wie unwillig wir die Nähe Gottes scheuen. Das muss Jesus offenbar machen. Und dann wird es zu einer Scheidung in Israel kommen. Und in dieser Scheidung und Entscheidung, da wird die Geschichte Gottes den entscheidenden Ruck machen. Da wird dann erkannt werden, was das Ziel Gottes war. Der Messias ist also nicht nur sozusagen der, der von der Barmherzigkeit Gottes spricht, der einfach sagt, es ist alles schon recht, was ihr tut, Gott nimmt euch an, wie ihr seid. Nein, er enthüllt auch das Nein, er enthüllt die Sünde, die die Welt so sehr in Not bringt. Er wird ja selber sagen, ich denke nicht, ich bin gekommen, nur den Frieden zu bringen. Nein, das Schwert der Scheidung, denn nur die Wahrheit macht frei. Ohne die Wahrheit kann man die Menschen nicht befreien und erlösen. Es wird ein schwerer Weg für ihn sein. Und deswegen heißt es, Simeon sagt, durch ihn werden viele zu Fall kommen, viele werden aufgerichtet. Das heißt, der Traum von einem Reich, das einfach Gott schafft, sodass es gleichsam ein Schlaraffenland ist, dieser Traum zergeht. Es ist eine harte Arbeit. Und Paulus wird später viel davon erzählen, wie schwer es oft ist, die Gemeinden zusammenzuhalten und gegen die Feinde zu schützen. Die Feinde, die oft aus der eigenen Mitte kommen. Der Papst hat es jetzt in seinem Schreiben, Evangelii Gaudium, hat es auch gesagt, dass mitten in der Kirche oft ein Krieg geführt wird. Er hat unglaublich scharfe Worte gebraucht. Und er hat ja vieles in der Richtung wahrscheinlich erlebt. Aber gemeint ist natürlich, dass wir mit Gott versöhnt werden, wenn unser Herz aufgedeckt wird. Weil wir sollen es nicht einfach auf andere nur übertragen, als ob wir sozusagen die Heiligen wären und die anderen sind vielleicht die Bösen. Es ist für uns alle gemeint, ein Zeichen, dem widersprochen wird. Gedanken, die gegen Gott sind, wo wir es oft gar nicht zugeben, aber die Welt spürt eben, wie uneindeutig manchmal die Christen sind. Gott will also ganz in unser Leben hineinkommen, in unsere Wünsche, in unsere Träume. Und es gibt ein schönes Wort, ich habe es zum ersten Mal bei Bonhoeffer gelesen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Gott erfüllt alle Verheißungen, aber nicht alle unsere menschlichen Wünsche. Das meint, die allzu menschlichen Wünsche darf er gar nicht erfüllen, weil sie uns nicht heilen und helfen würden. Aber er erfüllt alle Verheißungen, alles, was er dem Menschen versprochen hat. Darum ist dieses Fest dem Gedanken gewidmet, dass diese Erfüllung im kleinen Anfang schon ganz enthalten ist. Dass wir nicht mehr warten müssen und sagen können, ja, da muss Gott noch etwas Großes tun, bevor wir das Reich Gottes auf der Welt sehen. Nein, dass wir erkennen, er hat uns den neuen Boden schon unter die Füße geschoben. Wie im Himmel, so auf Erden, so können wir heute schon handeln. Einander vergeben, damit Gott uns vergeben kann. Die Gerechtigkeit leben, die im Himmel gilt. Und dann ist es wahr, dass die Gedanken offen werden, dass also die Menschheit aufgeklärt wird durch das Evangelium Jesu, dass sie spürt, das ist eine Einheit zwischen dem Glauben an Gott und der Vernunft. Das ist sehr vernünftig, was die Christen da entdeckt haben und sagen. Und wie sie die Herzen der Menschen kennen, das ist nicht nur gläubig, das ist auch vernünftig. Und so kann die Botschaft des Evangeliums zum Licht für die Heiden werden. So können die Menschen, die Heiden im Vorhof des Tempels, auch mitbekommen, was mit der Menschwerdung Gottes in die Welt gekommen ist, auch wenn sie selber gar nicht zum Glaubensvolk gehören und vielleicht auch immer nur Freunde bleiben, die von außen her es bewundern, zuschauen, aber doch vieles dadurch auch lernen. So wie wir, sagen wir, auf einen hohen Berg schauen und sagen, der höchste Berg in Afrika, wenn ich jemand frage, weiß jeder auf der Welt, wie der heißt Kilimandscharo, einfach weil es der höchste Berg ist. Und so müsste die Welt, die Heidenwelt eigentlich sagen, wenn ihr auf die Christen schaut, dann seht ihr, was Menschen machen können, wie sie Frieden machen können, was sie zusammen fertig bringen. Und man bräuchte gar nicht missionieren, auf die Straße gehen und predigen, sondern dieser Berg würde für sich selbst sprechen. Die Stadt auf dem Berg, wie es Jesus genannt hat. Das ist also das Licht für die Welt. Weniger eine Missionspredigt, als einfach etwas zu zeigen, etwas Schönes zu zeigen, Licht zu sein für die Welt. Ich möchte noch einen Gedanken sagen zu den christlichen Eltern. Wenn wir Eltern sind oder wenn wir, wie viele eben nicht Eltern auch sind, sondern eine andere Berufung leben, haben wir ja auch Kinder. Kinder, die wir sozusagen geistlich erziehen sollen. Kinder, die bei uns etwas abschauen sollen, weil wir Lehrer sind oder weil wir von ihnen irgendwie geachtet werden als Persönlichkeiten. Ein Priester soll ja auch ein solcher geistlicher Vater für seine Kinder und vor allem für die Jugend auch sein. Der Neugeborene, der in den Tempel gebracht wird, er soll Gott gehören. Ich will mal eine kleine Geschichte erzählen. So hier aus Oberbayern. Mir hat ein junger Mann, wie er geheiratet hat, ich habe ihn getraut, einmal erzählt, als er geboren wurde, war er der erste Sohn. Und wir haben darüber gesprochen, was das heißt. Als er aber in das Alter kam, wo er sich Schulbildung angeeignet hat und überlegt hat, welchen Beruf er ergreift, hat er einmal den Gedanken geäußert, weil es ihm so gut gefiel als Ministrant, er möchte Priester werden. Und da habe seine Mutter zu ihm gesagt, ja, wenn du der zweite Sohn wärest. Der erste Sohn, den braucht die Familie. Und er hat es so direkt ausgedrückt, wie man das eben auf dem Dorf so tut. Er hat gesagt, meine Mutter hat gesagt, wer steigt denn aufs Dach und wechselt den Ziegel, wenn nicht der Sohn? Dich brauchen wir für den Hof. Du kannst unmöglich Priester werden. Wenn ein zweiter Sohn kommt, der kann es dann werden. Dieser Mann hat es also irgendwie begriffen, dass da eine Entscheidung bei relativ frommen Eltern und Kirchgängern gefallen war. Einfach eine kulturelle Entscheidung. Der erste Sohn, den braucht die Familie. Einer, der den Hof nicht erben kann, der kann Karriere machen als Priester oder als Bischof oder so. Das ist so ein, wie soll man das sagen, ein vermischtes Denken. Es hat etwas gelernt aus dem Christentum, dass ein Kind auch ganz Gott gehören kann. Und es hat es doch wieder ganz durch eine andere Kultur verloren. Nicht der Erste, sondern einer, der sozusagen übrig ist. Deswegen hat Israel so fest daran gehalten, dass jedes Opfer sozusagen das beste Lamm sein muss, ohne irgendeine Verletzung oder einen verwachsenen Knochen. Gott darf man nur das Beste geben. Und vielleicht ist dieser Gedanke sehr, sehr wichtig, wenn wir an die Not der Kirche heute denken mit den Berufungen und an die Not mit der Glaubensweitergabe. Wir können von diesem Text auch lernen, wenn man das Kind nicht zu Gott trägt und Gott übergibt. Und es ist vielleicht schwerer, wie Maria dieses Kind Gott übergeben musste, das am Kreuz gelandet ist, als wenn es Priester im Tempel geworden wäre und seine Ruhe gehabt hätte. Es ist gewiss schwerer. So ist es doch auch heute, dass wir als christliche Eltern und christliche Erzieher eigentlich wissen müssen, wenn wir dem Kind nicht zeigen, dass Gott uns das Höchste ist, einfach weil nur er uns helfen kann, weil er eben Gott ist. Und da kann er nicht das Zweitwichtigste sein. Das passt nicht zu Gott. Er muss das Wichtigste sein. Und er nimmt uns ja nichts, sondern er gibt uns ja alles. Wenn wir zuerst sein Reich suchen, soll uns ja alles hinzugegeben werden. Aber wenn wir diesen Geist nicht begreifen, dann wird es wahrscheinlich keine echte neue Evangelisierung geben. Dann werden wir weiterhin diese Religion durchschleppen. Eine Religion, die eben mit dem Trost der Religion arbeitet, mit den Gräbern, mit ihrem Ritus, dass der Jahreskreislauf gestaltet wird, die Feste, die wunderschönen Gedenktage alle gefeiert werden, dass also gleichsam eine Ritualisierung des Lebens möglich ist, als Beigabe, als Verschönerung. Aber die eigentlichen Dinge erwarten wir dann von ganz anderen Kräften. Die erwarten wir zum Beispiel vom Staat oder wir erwarten sie sozusagen vom Hausarzt oder wir erwarten sie gar von irgendwelchen esoterischen Praktiken oder von einer ganz bestimmten grünen Ernährung oder irgendwo. Das Eigentliche hat dann mit Gott gar nichts mehr zu tun, sondern er ist eigentlich nur da für den Feiertag oder für den Trost, wenn wir sterben müssen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke, den wir heutzutage bei diesem Fest denken dürfen. Der Ernst, dass wir den Glauben nur erhalten werden in unserer Gesellschaft und in der nächsten Generation, wenn wir nicht so billige Pädagogik machen, dass die Kinder so ein bisschen reinwachsen in christliche Folklore, sondern wenn wir zeigen, dass da ein Volk vor 3000 Jahren sich aufgemacht hat, das gewusst hat, nur wenn wir uns Gott ausliefern, dann wird die Liebe Gottes uns ergreifen. Und auch wenn wir dann im Dienst Gottes einmal leiden müssen, so wie Jesus ja zweifellos ungeheuer leiden musste am Ende seines Lebens, da wird trotzdem dann der Gedanke viel größer sein, dass es nicht um das Leiden geht, sondern dass, wie Jesus damals gesagt hat, es ist vollbracht, dass es Menschen gelungen ist, die Hilfe Gottes in die Welt zu bringen, die Scheidung der Gedanken, das zutage tritt, wovon die Welt lebt und wovon sie nicht lebt. Und dieses Schöne ist, glaube ich, in diesem Text zu hören. Und wenn wir dann am Sonntag im Gottesdienst die Lesungen dazu hören, dass der Bote gesendet wird, und dass das ein Tag ist, den kaum einer erträgt, weil er wie das Feuer im Schmelzofen uns läutert, in der Lesung des Maleachi. Oder wenn wir im Hebräerbrief dann hören, dass Gott uns Kinder nennt und dass er uns Brüder Christi nennt und dass Christus über den Engeln steht und dass er unsere Sünden sühnt, dann wissen wir, dass diese Szene im Tempel nicht sozusagen ein Krabbelgottesdienst ist, sondern dass da das Drama der Welterlösung ausgesprochen ist. In der Hingabe des Menschen an Gott kommt Gott zu uns auf die Erde und erlöst uns.
Radio Horeb und Radio Maria an diesem Freitagnachmittag. Sie haben eingeschaltet in der Sendung Höre Israel, die Sendung, in der wir ganz besonders auf das Evangelium des kommenden Sonntags blicken. Referent ist heute Pfarrer Professor Dr. Ludwig Weimer aus München. Er ist Professor am Lehrstuhl für die Theologie des Volkes Gottes der Päpstlichen Lateranuniversität in Rom. Wir schauen heute auf das Evangelium vom kommenden Sonntag. Am Sonntag ist das Fest Darstellung des Herrn, bei uns auch bekannt als Maria-Licht-Mess. Und Wir haben einige Gedanken zu diesem Evangelium gehört. Wenn Sie noch einmal nachlesen möchten, das ist das Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 22 bis 40. Ja, Herr Professor Weimer, was mich da an diesem Evangelium immer besonders angesprochen hat, ist, dass Simeon und Hanna dieses Kind sehen. Und ich stelle mir vor, also Sie haben ja auch geschildert, dieser Brauch, dass man das erste Kind auslöst, die Erstgeburt, war ja Gang und Gäbe. Das heißt, es waren viele Kinder eigentlich und viele Eltern im Tempel. Wie kann es denn sein, dass Simeon und Hanna an einem Kind, an einem Baby wirklich erkennen können, das ist der Messias? Also ich finde, das ist faszinierend.
Ja, ich glaube, Lukas geht davon aus, dass die beiden Zeugen, also ein Mann und eine Frau, wobei, wenn er jetzt nicht für Heiden geschrieben hätte, vielleicht auch vor allem für die Römer geschrieben hätte, hätte er wahrscheinlich zwei Männer nehmen müssen, weil eine Frau ist in der Antike kein Zeuge, nur Männer. Aber er schreibt für die heidnische Welt, da sind die Frauen auch Zeugen schon gewesen, für das römische Recht sozusagen, dass diese beiden aufgrund ihres langen Lebens, ihres langen Glaubens, wo sie so treu festhalten an der Verheißung Gottes, dass die das auch im kleinen Anfang erkennen können. Man muss sehen, wie Lukas diese Geschichte gestaltet. Er hat ja voraus diese Hirtengeschichte. Und eigentlich hat er, wenn er überhaupt von der Kindheit Jesu schreibt, das machen ja nur Lukas und Matthäus. Die anderen Evangelisten, Johannes und Markus, haben ja keine Kindergeschichte. Johannes hat die Fleischwerdung des Logos, hat also praktisch etwas Philosophisches genommen und erzählt einfach von die großen Wunder, dass das Wort Gottes, das ewig bei Gott war, nun endlich in Israel reden kann. Mhm. Und Lukas beschreibt die Schwierigkeit, dass der Messias erkannt wird. Er wurde ja vom Tempel nicht erkannt. Er wurde von dem Hohen Rat nicht erkannt. Er wurde nur von einigen erkannt, von einem Teil des Volkes erkannt und zum Teil auch von einfachen Leuten. Darum beschreibt er das in dieser Hirtengeschichte. Die Hirtengeschichte ist ja dadurch gekennzeichnet, dass es einfach ist, dass sie hören, was da passiert. Die Engel, aber wie sprechen Engel? Wie sprechen Engel? Engel haben doch keinen Leib. Sie können doch keine Töne hervorbringen. Also auch Engel heißt ja übersetzt Bote. Angelos, griechisch. Angelos ist der Bote, ein Postbote. Er bringt eine Botschaft. Diese Botschaft, die ist auch sozusagen verschlüsselt. Der Engel ist nur der Name dafür, dass die Botschaft vom Himmel kommt, von Gott kommt. Mhm. Die Hirten sind auch für Lukas nicht nur diese Schäfer auf der Weide von Bethlehem, sondern er spricht damit schon seine Gemeinde an. Die Hirten waren in seiner Zeit Leute, die gehörten gar nicht in die Synagogen. Die hatten gar keine Zeit für die Gebete. Die waren Tag und Nacht bei ihren Schafen. Die galten als räudig, als aussätzig sozusagen, als Sünder. Genauso wie die Dirnen, die Jesus also an den Tisch gesetzt hat oder die Jesus verteidigt hat, wenn sie ihn aufgesucht haben und umkehren wollten. Das waren also Leute aus der Unterschicht sozusagen. Und er nimmt dieses Bild auch für seine Gemeinde. Und darum schreibt er diese Geschichte. Und er nimmt einfach an, dass Leute in Israel, die wirklich glauben, in der Lage waren, in dem kleinen Anfang der Sache Jesu zu sehen, dass Gott da sein Reich gebracht hatte, auf das die anderen Leute ja gewartet haben, dass da die Römer aus dem Land getrieben werden, dass die Kriege nicht mehr stattfinden, dass was ganz Großes passiert. Sie haben alle politisch geträumt und vor allem, dass Gott es tut. Und sie haben, diese beiden sind die Vertreter des anderen Israel, des gläubigen Israel, die damit rechnen, dass der Prophet Gottes kommt, der Bote Gottes kommt und dass alles darauf ankommt, ob wir uns jetzt dafür entscheiden und dann werden auch Gegner entstehen. Also er rechnet ja mit Leiden. Das ist ja das Wunder, dass er das auch schon sagen kann. Und Lukas will sicher also sagen, diese Geschichte ist auch sozusagen realsymbolisch zu verstehen. Simeon und Hanna sind die Männer und die Frauen Israels, die geglaubt haben, die Jesus geglaubt haben. Und in diesen zwei Gestalten kann man das sehen. Das ist also zugleich eine Geschichte für die Gemeinde, zugleich eine Geschichte für seine eigene Zeit. Er hat noch ein anderes Motiv untergebracht, da haben wir nicht davon gesprochen. Am Schluss sagt er doch ganz schlicht so, das Kind wuchs heran und wurde kräftig, Gott erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm. Da hat er auch ein Anliegen, nämlich die Menschheit Jesu zu betonen. Da muss es schon Leute gegeben haben, die gesagt haben, also dieser Jesus war sozusagen eine Art göttliche Maschine. Der kam aus dem Himmel, verkleidet in einen Menschen, aber der war sozusagen Gott selbst. Und da sagt er, nein, der ist gewachsen. Der ist gewachsen, wie jedes Kind. Der hat erst gelernt. Er hat gelernt. Und das ist wichtig für ihn, so wie er in der Geschichte von der Geburt die Windeln da bringt, ja. Gott macht in die Windeln. Das ist ja nicht nötig, das zu sagen, aber er muss es sagen, um zu sagen, das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Und Gott handelt über Menschen. Und über diesen Menschen ist er zu uns gekommen. Das ist das Wunder. Und dass Menschen das erkannt haben. Der ganze Glaube, der ganze christliche Glaube ist ja innerhalb von 2 bis 3 Jahrzehnten entstanden. Alles, was die späteren Jahrhunderte erkannt haben. Alle Dogmen sind implizit in diesen Geschichten drinnen. Wahrer Mensch. Und wahrer Gott, ja? Wahrer Mensch und wahrer Gott. Ungetrennt, nicht vermischt, dass er nicht mehr in die Windeln machen musste. Er machte in die Windeln und trotzdem war in ihm Gott unter uns. Und das ist die Aufgabe von ihm, durch diese Geschichten das einfachen Menschen zu sagen. Und darum muss er es in Geschichten sagen. Und Markus kennt diese Geschichten noch nicht. Markus beschränkt sich darauf, dass Jesus auftritt in den Tagen, wo er bei dem Täufer ist, als erwachsener Mann mit 30 Jahren, beginnt das Evangelium bei ihm.
Ja, Lukas ist ja oft so dieser Geschichtenerzähler, wie Sie gesagt haben, der auch große Bilder malt. Ich finde, wenn man das jetzt so betrachtet, wie Sie gerade gesagt haben, ja, Jesus einfach mal ganz plastisch als Kind sich vorstellen, das ist auch manchmal so ein Problem, glaube ich, was wir heute haben. Also, dass wir so einen inneren Abstand dadurch zu so einem inneren Abstand gelangen, weil man eben sagt, ja, natürlich war Jesus ganz Gott, aber eben auch ganz Mensch, also ganz menschlich in dem Sinne, dass er wütend wird und Leute aus dem Tempel schmeißt, dass er Freunde hatte, mit denen gegessen hat. Also, das ist so ein Aspekt, der uns oft manchmal verloren geht, habe ich so das Gefühl, ja.
Ja, das ist sicher wichtig, dass wir beides an beidem festhalten, natürlich auch daran festhalten, dass Gott in ihm endgültig zu uns gesprochen hat, dass er wirklich, also die Stelle Gottes vertreten hat in der Raumzeit, das gehört genauso dazu. Aber das ist heute gar nicht mehr so schwer zu sagen, weil jeder Agnostiker, jeder Naturwissenschaftler wird sagen, Gott kann nicht zur Welt sprechen, der ist Gott. Wenn ihr sagt, Gott ist Geist, und Gott ist der Schöpfer, der kann nicht die Ursachenkette in der Welt durchbrechen und plötzlich selber erscheinen. Da kann man sagen, ja genau, so sagen wir es. Er hat durch einen Menschen gesprochen. Er hat durch einen Menschen gesprochen. Das ist der Inhalt unseres Glaubens. Es wäre gar nicht so schwer. Also daran müssen wir festhalten, dass Jesus mehr war als ein Sozialarbeiter oder ein Umweltschützer oder was da heute so gang und gäbe ist. Die Katechetinnen, ich habe neulich einmal eine Erstkommunion erlebt, da habe ich gedacht, oh weh, haben wir noch ein Glück gehabt. Da wurde also nur vom Jesusbrot geredet, weil sie nicht mehr wissen, vor einem Jahrzehnt habe ich gehört, so ungefähr heiliges Brot. Also das bezieht sich jetzt auf Münchner Pfarreien, heiliges Brot, weil die sind natürlich in Verlegenheit. Wie sollen sie die Eucharistie nennen? Ein Stück Brot, in dem Christus für uns ganz da ist. Das ist genauso ein Paradox wie in dem Kind. Das Wort Gottes, das ewige Wort Gottes in einem Menschen, also auch in einem Kind. Das ist genauso paradox wie die Hostie, die für uns die Gegenwart des Erlösers ist.
Ja, ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt schauen, und zwar der Lobgesang des Simeon. Der hat ja bei uns auch in das Stundengebet Eingang gefunden, in die Komplett. Jetzt, wenn ich das bete, dann, also ich habe da immer so ein bisschen so ein Zwiespalt, weil es heißt ja da, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sie haben jetzt gesagt, dieses Volk Israel repräsentiert doch Simeon und Hannah. Wir sind ja heute eigentlich dieses Volk Israel, aber es gibt ja noch ein Volk Israel, die immer noch auf den Erlöser warten. Das ist also jedes Mal, wenn ich das lese, dann muss ich so ein bisschen schlucken, weil ich mir denke, ja, also wo ist da die Lösung?
Ja, das ist sicher eines der größten Themen, das noch ein Thema, das noch aussteht, wo die Antwort noch nicht ganz gefunden ist. Auch der Papst hat es jetzt in seinem apostolischen Schreiben noch einmal angesprochen. Die Berufung Israels ist nicht aufgehoben von Gott, sagt ja Paulus. Mhm. Also das Gottesvolk ist immer noch das Gottesvolk, weil Gott ist treu. Und deswegen müssen wir uns fragen, ja, wie hat sich Gott dann das vorgestellt? Ein Teil, nur ein Teil Israels ist also sozusagen positiv, hat sich positiv für Christus entschieden, der andere Teil nicht. Müssen jetzt wir zu diesem Volk hinzukommen, dem er treu geblieben ist, seiner ersten Liebe, müssen wir da hinzukommen? Oder, wenn man das vielleicht anders sich vorstellt, gibt es sozusagen zwei konzentrische Kreise. Da ist das eine Volk und dann ist das neue Volk und dann kann man sagen, der alte Bund und der neue Bund, das alte Testament, das neue Testament, das alte Volk, das neue Volk. Aber das alte Volk ist immer noch da, ist immer noch die Geliebte Gottes, ist immer noch die Braut. Wenn man ganz radikal wäre, müsste man sagen, Gott kann nicht zwei Bräute haben, Gott kann nur eine Braut haben, er will auch nur eine Braut. Und das andere ist Folge der Sünde, so wird es ja auch gesagt, so wie die Kirchenspaltung auch Folge der Sünde ist, unsere Blindheit ist. Und gut, man kann noch das Beste daraus machen, indem man einander aneifert, aber es ist natürlich schade, als Zeugnis für die Welt ist es nicht gerade prächtig. Und im Falle Israels ist es natürlich viel elementarer, weil es da auch um die Frage geht, dass wir natürlich uns im Lauf der Kirchengeschichte ein wenig abgeschnitten haben von der Wurzel und uns ganz abgesetzt haben und erst seit 100 Jahren ungefähr wieder gelernt haben, dass wir zu dieser Wurzel zurück müssen. Und dass also jetzt plötzlich die Lage die ist, dass Juden selber sagen, die Katholiken klopfen an unsere Tür und sagen, spätestens nach der Shoah, wir müssen also uns da ändern und jetzt müssen wir auf euch zugehen. So ist ja etwa die Lage schon, weil das schon eine große Änderung da ist seit dem Zweiten Vatikanum, auch mit den letzten Päpsten. Es ist also eine spannende Zeit eigentlich, wo wir sozusagen als zwei Geschwister wieder zusammengefunden haben und jetzt fragen, ja, wie gehören wir eigentlich jetzt als Braut Gottes zusammen? Das lässt sich aber fast gar nicht ausdrücken.
Ja, jetzt hat sich noch zum Ende der Sendung ein Hörer gemeldet, den nehme ich jetzt einfach direkt auf Sendung. Grüß Gott, wer ist denn da dran?
Ja, das ist Fabian aus der Region Osnabrück-Münster.
Grüß Gott, Sie haben eine Frage zur Sendung.
Ja, ich habe keine Frage. Ich wollte nur mal den Herrn Professor Weimer ansprechen. Ihre Auslegung klang so ein bisschen professoral. Und ich frage mich, wollen Sie denn alle Geschichtlichkeit da aus dem Evangelium herausnehmen? Gibt es nicht in der einfachen Erfahrung auch intuitive Erkenntnisse, sodass auch die Alten, die da das Kind als Gotteskind erkannt haben, dass die eine Intuition vom Heiligen Geist gehabt haben, dass sie das auch, dass ihre Augen sozusagen geöffnet wurden? Ich meine, diesen Aspekt sollten Sie ruhig für einfache Leute auch ins Gespräch bringen.
Gut, herzlichen Dank für diesen Einwand noch. Herr Professor, ganz kurz noch zwei Sätze dazu, weil wir sind dann schon am Ende der Sendung angelangt.
Ja, dagegen habe ich überhaupt nichts, was Sie gesagt haben. Das finde ich wunderbar und richtig. Ich glaube, dass alte glaubende Menschen diese Fähigkeit auch heute hätten, dass das durch alle Zeiten geht. Was ich sagen will, ich habe sagen wollen, es ist auch für Lukas ein Realsymbol. Realsymbol heißt was Reales. Mhm. Diese beiden Menschen gab es und deswegen benutzt sie Lukas als Symbol. Und so habe ich also die kritischen modernen Menschen ansprechen wollen, aber natürlich niemand etwas wegnehmen wollen, der also sozusagen einfach sagt, die Texte stehen so da und genau so waren sie. Die Texte waren genau so, aber dieses genau so ist eben eine Mehrschichtigkeit, ist viel größer, als wir meinen. Die Texte sind unerschöpflich reich. Und davon wollte ich ein bisschen etwas sagen.
Danke, ja. Jetzt klingelt das Telefon noch. Das heißt, es ist ein spannendes Thema. Ich möchte nur um Verständnis bitten, dass wir jetzt keinen Hörer mehr auf Sendung nehmen können, weil wir am Ende der Sendezeit angelangt sind. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ganz viele Sendungen bei Radio Horeb, die sich gerade mit solchen Themen beschäftigen. Vielleicht ist in nächster Zeit eines dabei, wo Sie dann Ihre Frage an den Referenten stellen können oder vielleicht einmal in einer Seelsorgesprechstunde bei uns am Samstagnachmittag, da kann man das auch gut mit einbringen. Das war Höre Israel heute am Freitagnachmittag hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Bevor wir die Sendung mit dem Gebet und dem priesterlichen Segen beschließen, noch einige Hinweise an Sie. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie das tun, entweder bei unserem Hörerservice eine CD bestellen und unser Hörerservice, wir haben einen eigenen CD-Dienst. Der CD-Dienst hat die Telefonnummer 08328 921 120. Oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst@horeb.org oder Sie laden sich auf unserer Homepage auf www.horeb.org ein kostenloses Podcast dieser Sendung herunter. Herr Professor Weimer, jetzt möchte ich Sie bitten, wir haben mit einem Gebet begonnen, dass wir auch mit einem Gebet und dem Segen schließen.
Ja, Herr, unser Gott, lass alle Suchenden Menschen finden, Christen finden, die ihnen die Worte des Simeon glaubhaft vorleben, dass das Heil da ist. Und gib uns die Kraft zu sehen, was wir sagen müssen, damit dein Evangelium, um das sich so viele gemüht haben, auch in der nächsten Generation noch leuchten kann. Dazu segne uns alle. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Herr Professor Weimer. Ihnen alles Gute.
Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch ich darf mich von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihre Regina Frey.